den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Delila Werdermann für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Nicht nur in Deutschland taumelte im Herbst 1924 die Regierung. Auch in Großbritannien stand Premierminister Ramsay MacDonald mit seinem Kabinett vor dem Aus. Der erste Labour-Premier in der Geschichte des Vereinigten Königreiches hatte Pläne vorgelegt, die international weithin isolierte kommunistische Sowjetunion diplomatisch anzuerkennen, woraufhin ihm die seine Minderheitenregierung bislang tolerierenden Liberalen von der Stange gingen. Allzu große Sympathien für den Bolschewismus hielt ihn indes zumindest das Hamburger Fremdenblatt für unverdächtig und verortet die Gründe für MacDonalds Sturz in seinem Kommentar vom 9. Oktober eher in internen Rivalitäten bei den Liberalen. Kurzfristig lohnen sollte sich die Aktion übrigens für beide Parteien nicht. Als Sieger aus den vorgezogenen Unterhauswahlen ein paar Wochen später gingen die Tories hervor. Schon 1929 sollte MacDonald jedoch erneut ein Minderheitenkabinett mit Unterstützung der Liberalen ins Amt bringen. Das Wort hat Rosa Loy.
MacDonald mit 364 gegen 198 Stimmen gestürzt. Die entscheidende Unterhaussitzung. Der Sturz. Der Sturz MacDonalds kommt nicht mehr unerwartet. Es wäre falsch, den Grund dafür in der Angelegenheit zu suchen, in der MacDonald niedergestimmt worden ist. MacDonald hat unangenehmere Fehler begangen als den, dass er seinem Generalstaatsanwalt erlaubt hat, die Anklage gegen einen kommunistischen Redakteur zu unterdrücken, der in einer Londoner Zeitung die englischen Truppen zur Pflichtverletzung aufgefordert hat. Er hat das sicher nicht getan, um in Missbrauch seines Amtes die kommunistische Bewegung zu begünstigen, denn genau wie in Deutschland und anderen kontinentalen Ländern hat auch die englische Arbeiterpartei keine schlimmeren Feinde als die Kommunisten, und gerade MacDonald muss sie als solche empfinden, weil sie seine Absicht durchkreuzen, auch die bürgerlichen Kreise für seine Partei zu gewinnen. Die englische Arbeiterpartei hat überdies auf ihrer noch tagenden Jahresversammlung noch schnell vor den Wahlen den Trennungsstrich zwischen sich und den Kommunisten gezogen, auf dass sie sich in den kommenden Kämpfen gegen ihre bürgerlichen Gegner besser verteidigen kann, die sie gern mit dem unsinnigen Auftreten der von Moskau geleiteten Radikalen belastet. Bei der Einstellung des Verfahrens gegen den kommunistischen Redakteur war vielmehr der Wunsch lebendig, keinen Märtyrer zu machen. Zweifel an dem lauteren Charakter MacDonalds sind es nicht, die jetzt das Unterhaus gegen ihn haben Stellung nehmen lassen. Die Parteiverhältnisse sind es, die sich geändert haben. MacDonald, dessen Partei im Unterhaus nur eine Minderheit von Sitzen hat, hätte nicht regieren können, wenn ihn nicht die Liberalen unterstützt hätten. Diese hatten sich, als sie ihn in den Sattel hoben, den Lauf der Dinge so gedacht, dass sie nun bei allen Maßnahmen befragt würden – und die Regierung MacDonalds nur der Form nach von einer einzigen Partei getragen würde, in Wirklichkeit aber eine Koalitionsregierung darstellte. MacDonald aber hat die Liberalen ganz beiseite gelassen, um die Arbeiterbewegung durch das Paktieren mit anderen Parteien nicht zu kompromittieren. Die Liberalen haben es bis heute ertragen und auch jetzt ist einem großen Teil nicht wohl dabei, dass sie MacDonald haben stürzen helfen und Neuwahlen in Sicht sind. Wer sind denn die englischen Liberalen? Diese Frage beantworten heißt die Gründe für die neue Wendung aufdecken und gleichzeitig die Aussichten für die Zukunft aufstellen. Erst vor den Wahlen des letzten Jahres hat sich die lange in sich zerfallene liberale Partei wieder geeinigt. Vorher hatte es die Asquith-Liberalen gegeben, die die Fahne des Liberalismus unentwegt hochgehalten hatten, und die Lloyd-George-Liberalen, die die Hilfstruppen zu der verwaschenen Opportunitätspolitik gewesen waren, die ihr Führer im Verein mit den Konservativen getrieben hatte, bis diese, von Bonar Law angeführt, das Zusammengehen mit dem sprunghaften und unklaren Lloyd-George aufkündigten. Dieser gewandte Waliser hielt es damals für geraten, sein zusammengeschmolzenes Häuflein Anhänger und sich selbst unter die Fahne des alten, müden Asquith zu stellen. Aber ein Lloyd George, dem die Macht alles bedeutet, konnte sich nicht lange in der Rolle bescheiden. Er war es, der zuerst davon sprach, dass die Liberalen von McDonald schnöde missbraucht und misshandelt würden, und zwar in der Absicht, sie durch eine schmähliche Rolle zu diskreditieren und ihnen bei einem neuen Wahlkampf alle Aussichten zu nehmen. Diese Auflehnung gegen die Arbeiterpartei bedeutete gleichzeitig eine Auflehnung gegen den Führer seiner Partei, Asquith, dem er sich unterstellt hatte und der jetzt in eine solche Lage hineinoperiert hat, dass er an der Aufkündigung der liberalen Unterstützung für die Arbeiterpartei teilnehmen musste. Denn was soll dann werden, wenn McDonald gestürzt ist? Es gibt in einem Unterhaus, das aus drei mächtigen Parteien besteht, von denen keine die Mehrheit hat und auch keine Aussicht hat, sie bei neuen Wahlen zu erreichen, nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine Regierung, die sich auf Arbeiterpartei und Liberalen stützt, oder eine Regierung, die von Liberalen und Konservativen getragen wird. Die Regierung McDonald stürzen heißt den Weg eröffnen für eine Regierung aus Liberalen und Konservativen. Das ist etwas, wo der prinzipientreue Asquith nicht mittun kann. Das ist etwas für Lloyd George, dem Grundsätze noch nie den Weg versperrt haben. Nicht alle Liberale werden Lloyd George folgen und die nächste Zeit wird vermutlich Parteikrisen und Parteiverschiebungen bringen. Aber was auch kommen mag, wir können der Entwicklung ohne Besorgnis zusehen, denn die auswärtige Politik McDonalds, soweit sie unsere Interessen berührt, ist ohne Rücksicht auf Parteistellung von nahezu dem ganzen englischen Volke unterstützt worden. Bis zu den Neuwahlen wird McDonald weiter die Geschäfte führen und wer dann auch ans Ruder kommen möge, wird auf auswärtigem Gebiet denselben Kurs steuern müssen.
Das war's mit dem ersten Labour-Premierminister. Der erfolgreiche Slogan dieser Partei bei den Wahlen 42 Jahre später lautete: You know Labour works. Unsere Arbeit zeigt auch Wirkung. Jeden Tag. Dementsprechend bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.